Stell dir vor, du stehst vor einem richtig schönen verpackten Geschenk. Also so mit glänzendem, bunten Papier und der perfekten, symmetrischen Schleife. Du erwartest was Leichtes, vielleicht ein Spielzeug oder.
Oder eine nette Kleinigkeit, ja.
Genau. Aber als du das Papier dann aufreißt und in den Karton schaust, hältst du plötzlich den extrem komplexen, tickenden Mechanismus einer antiken Uhr in den Händen.
Wow, okay. Tausende kleine Zahnräder.
Tausende Zahnräder, die unerbittlich und messerscharf ineinander greifen. Und willkommen zu unserer heutigen gedanklichen Reise, denn genau so funktioniert die Illusion der Spontanität.
Absolut.
Du denkst, du feierst einfach eine lockere Party, aber eigentlich navigierst du durch ein hochkomplexes soziales Minenfeld. Und genau dieses Dilemma hat der Autor Horst Winkler in nur 8 winzigen Zeilen perfekt seziert.
Aus der Verseschmiede.
Richtig. Wir haben hier dieses extrem kurze Gedicht vor uns, das sich auf den ersten Blick wie ein banaler Trinkspruch für eine Sommerparty liest. Aber wir werden heute von reinem Hedonismus direkt in die dunkle Gasse der sozialen Ängste abbiegen.
Dieser beinahe brutale Kontrast zwischen der unbeschwerten Oberfläche und der harten, unausweichlichen sozialen Mechanik darunter, das ist wirklich faszinierend.
Lass uns das mal aufdröseln. Der Text beginnt ja mit diesem klassischen Ideal, also Zeile 1 bis 3. Feste feiern, wie sie fallen. Mit viel Spaß und Korkenknallen. Und natürlich gutem Essen.
Ja.
Das hat doch so was wunderbar Sorgloses. Für mich klingt das, als würde man am Ozean stehen, völlig entspannt, und plötzlich baut sich aus dem Nichts eine perfekte Welle auf. Man schnappt sich sein Brett und surft sie einfach.
Völlig unvorbereitet?
Genau. Im reinen Moment, getragen von der Laune der Natur. Aber wenn ich dann einen Moment länger darüber nachdenke, da ist doch ein gigantischer logischer Fehler drin, oder?
Inwiefern logischer Fehler?
Naja, wenn ich spontan eine Welle surfe, habe ich nicht zufällig ein perfekt temperiertes Buffet und eine gekühlte Flasche Champagner in der Badehose.
Stimmt, das wird schwierig.
Eben. Korkenknallen und gutes Essen erfordern doch Vorbereitung. Das ist Logistik. Das bedeutet Einkaufslisten schreiben, Fleisch marinieren, Getränke kühlen.
Tisch decken, ja.
Das ist doch ein totaler Widerspruch in sich selbst. Wie kann etwas fallen, also scheinbar unvorhergesehen aus dem Moment heraus passieren und gleichzeitig ein Gourmet-Catering beinhalten?
Was hier faszinierend ist, genau hier legt der Text den Finger in die Wunde unserer modernen Freizeitkultur. Was du da beschreibst, nennt man in der Soziologie oft die Illusion der Spontanität.
Okay, Illusion der Spontanität.
Genau. Schau dir mal diesen sensorischen Dreiklang in den ersten Zeilen an. Wir haben die Lebensfreude, also den Spaß, dann das Akustische, das Korkenknallen und das Kulinarische, das Essen. Wir alle sehnen uns nach diesem idealisierten Zustand der absoluten Unbeschwertheit.
Wir wollen der lässige Gastgeber sein.
Exakt. Bei dem alles organisch und frei fließt. Das Korkenknallen soll mühelos wirken. Aber um diese Mühelosigkeit zu inszenieren, bedarf es in der Realität einer immensen und oft extrem stressigen Planung.
Also im Grunde wie bei einem Schwan, der elegant über den See gleitet, während er unter der Wasseroberfläche panisch paddelt.
Ein sehr treffendes Bild. Wir betreiben einen enormen Aufwand.
Um den Aufwand zu verstecken.
Ja, warum tun wir das? Weil sichtbare Anstrengung den Mythos der Leichtigkeit zerstört. Wenn deine Gäste sehen, wie du gestresst in der Küche stehst und schwitzt,
Dann ist die Magie weg.
richtig, dann verfliegt das Gefühl, dass dieses Fest einfach so gefallen ist. Der Gastgeber nimmt also diese versteckte Last auf sich, um für die Gruppe eine temporäre Utopie zu erschaffen.
Einen Raum ohne Alltagssorgen.
Genau. Aber diese erste Illusion ist nur die Einleitung. Sie bereitet die Bühne, sie baut die Fallhöhe auf für das, was unweigerlich passieren muss.
Sobald wir den Kreis der Feiernden definieren,
Und hier wird's wirklich interessant.
da kracht diese Utopie dann auch direkt in sich zusammen. Denn die absolute Spontanität zerschellt spätestens an der Gästeliste. Im Text heißt es dann nämlich in Zeile 4 und 5 ganz abrupt: Wichtig, niemand zu vergessen, der dabei nicht fehlen sollte.
Ja, da kippt die Stimmung.
Total. Wenn ich das lese, baut sich in mir sofort ein innerer Widerstand auf. Wir wechseln hier vom Surfbrett direkt an den Konferenztisch. Ich meine, wer genau entscheidet denn bitte schön, wer da nicht fehlen sollte?
Das ist die entscheidende Frage.
Das Erstellen einer Gästeliste fühlt sich für mich oft nicht nach Spaß an, sondern eher wie die Ausarbeitung eines hochkomplexen diplomatischen Friedensvertrags.
Ein sehr guter Vergleich.
Weißt du, wenn du Nation A an den Tisch holst, musst du Nation B zwingend auch einladen, sonst gibt es einen riesigen Eklat.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Wer entscheidet das? Das ist der Moment, in dem das unsichtbare soziale Protokoll greift. Beachte mal, wie Winkler das macht. Er setzt das Wort wichtig direkt an den Anfang.
Mit einem Doppelpunkt sogar.
Genau. Das wirkt wie ein absolutes Stoppschild mitten im fröhlichen Rhythmus. Das echoartige Korkenknallen verhallt augenblicklich.
Der Hedonismus ist vorbei.
Der Hedonismus ist vorbei, die soziale Pflicht übernimmt. Und deine Frage, wer das eigentlich entscheidet, trifft absolut den Kern. Das Wort sollte in dem Satz, der dabei nicht fehlen sollte, ist normativ.
Normativ heißt in dem Fall?
Es besagt nicht, wen du dabei haben möchtest. Es besagt, wen die Gruppe verlangt, dass du ihn einlädst.
Das heißt, ich bin auf meiner eigenen Party gar nicht der eigentliche Entscheidungsträger.
Nein.
Das ist eine ziemlich deprimierende Vorstellung.
In vielerlei Hinsicht bist du das tatsächlich nicht. Du fungierst in diesem Moment als Verwalter eines sozialen Netzwerks.
Krass.
Beziehungen innerhalb von Familien oder Nachbarschaften sind durch historische Verpflichtungen geprägt und durch Reziprozität, also dem ständigen Geben und Nehmen von Gefälligkeiten.
Ach, du meinst, wenn Tante Erna mich vor 3 Jahren eingeladen hat,
dann entsteht eine unsichtbare, aber sehr reale Schuld. Das unsichtbare Protokoll verlangt, dass du diese Schuld begleichst. Tust du das nicht, greifst du das Fundament dieses sozialen Systems an.
Verstehe. Die Leichtigkeit wird also vom massiven Gewicht der Erwartungen komplett erdrückt.
Der Gastgeber wird zum Gefangenen seines eigenen Umfelds, ja.
Ein Gefangener der Gästeliste. Das erklärt auch diesen furchtbaren Moment, den wir wahrscheinlich alle kennen.
Welchen genau?
Naja, man steht auf der Party, hat ein Glas in der Hand, lacht gerade über einen Witz und plötzlich durchfährt einem dieser kalte Blitz. Oh mein Gott, wir haben die neuen Nachbarn vergessen.
Oh ja, das kennt jeder.
Das ist ja keine milde Enttäuschung, das ist echte körperliche Panik. Aber warum reagieren wir da so extrem? Ich meine, wir reden hier über eine verpasste Einladung zu etwas Käse und Wein, nicht über eine Kriegserklärung.
Für unseren modernen Verstand ist es nur Käse und Wein. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unser Gehirn evolutionär noch sehr tief in unserer Vergangenheit verankert ist.
Okay, jetzt wird's biologisch.
Wir Menschen sind im Kern Herdentiere. Über Hunderttausende von Jahren hinweg war der Zusammenhalt der Gruppe absolut überlebenswichtig. Wenn du in der Steinzeit aus der Gruppe ausgeschlossen wurdest,
dann warst du quasi tot.
Unweigerlich. Du konntest allein nicht jagen, du konntest dich nicht vor Raubtieren schützen. Aus evolutionärer Sicht ist sozialer Ausschluss also keine bloße Unannehmlichkeit, sondern ein existenzielles Risiko.
Warte mal, du sagst also ernsthaft, dass mein limbisches System eine versehentlich nicht verschickte WhatsApp-Einladung mit dem Aussetzen in der Wildnis gleichsetzt?
Auf einer fundamentalen biochemischen Ebene ja.
Wahnsinn.
Wenn wir spüren, dass wir jemanden ausschließen und dadurch eine soziale Bindung riskieren, schüttet unser Gehirn Stresshormone aus. Die warnen uns, Achtung, du gefährdest den Frieden im Stamm.
Das könnte auf dich zurückfallen.
Genau. Deshalb spürst du diesen kalten Blitz. Diese echte Panik. Du hast Angst vor den Konsequenzen, die der Text ja dann in den nächsten Zeilen ungeschönt beim Namen nennt.
Stimmt, da geht es direkt weiter. Denn sonst gibt es ungewollte Kränkungen, auch böses Blut. Lass uns unbedingt über diesen Begriff sprechen. Böses Blut.
Ein sehr starkes Bild.
Das ist ein so drastischer, fast archaischer Ausdruck. Das klingt nach Shakespeare, nach uralten Familienfäden, nach, ich weiß nicht, Generationen von unversöhnlichem Hass.
Mhm.
Ich fand das beim Lesen fast absurd. Wie kann ein Gedicht, das Sekunden vorher noch von poppenden Korken gehandelt hat, bei blutigen emotionalen Verletzungen enden? Ist das für ein verpasstes Abendessen nicht völlig übertrieben?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wirkt es auf den ersten Blick übertrieben. Aber es ist psychologisch absolut präzise.
Wirklich?
Ja. Die Formulierung böses Blut transportiert genau diese archaische Schwere, über die wir gerade sprachen. Eine ungewollte Kränkung in diesem Kontext wird vom Betroffenen fast nie als das gesehen, was sie meistens ist.
Nämlich ein simples logistisches Versehen.
Genau. Sie wird stattdessen als bewusster Angriff auf den eigenen Status gewertet.
Weil die nicht eingeladene Person denkt, ich bin ihnen anscheinend nicht wichtig genug, um auf der Liste zu stehen.
Richtig. Es ist ein Entzug von sozialer Währung. In unserer Gesellschaft signalisieren Einladungen, wo wir in der Hierarchie stehen. und wie stark unser Sicherheitsnetz ist.
Ah, okay.
Wenn du übergangen wirst, signalisiert das, ob beabsichtigt oder nicht, einen Wertverlust innerhalb der Gruppe. Und das erzeugt eben jenes böse Blut.
Eine tiefe emotionale Verletzung.
Die sich wie ein Gift in die Beziehung frisst. Der Gastgeber weiß das instinktiv. Die schiere Panik vor diesem Statusverlust, vor diesem schwelenden Konflikt, das ist der verborgene Motor der Feier.
Der die Leichtigkeit zerstört, lange bevor der erste Gast überhaupt eingetroffen ist. Man feiert also nicht mehr, um zu genießen, sondern um Schaden abzuwenden.
Exakt.
Das ist wirklich ein völlig neuer Blickwinkel. Eine Feier als Instrument der Schadensbegrenzung. Aber dann, und das hat mich beim ersten Lesen wirklich irritiert, schließt das Gedicht mit dieser letzten Zeile ab.
Ah ja, die letzte Zeile.
Und das wäre doch nicht so gut. Ich meine, hört ihr diesen Kontrast an? Wir analysieren gerade die existenziellen Urängste der Menschheit. Wir sprechen über böses Blut und sozialen Ruin. Und dann endet alles mit einem lapidaren "Wäre doch nicht so gut".
Es wirkt fast komisch, oder?
Das ist so banal. Das klingt, als würde man aus dem Fenster schauen und sagen, oh, es regnet, das wäre doch nicht so gut für meine neue Jacke. Wie passt dieser extrem schwache Schluss zur enormen Schwere der vorherigen Zeile?
Dieser scheinbar schwache Schluss ist in Wirklichkeit ein brillanter psychologischer Kunstgriff.
Okay.
Wir sehen hier ein klassisches Understatement in Aktion. Warum greifen Menschen, besonders in extrem angespannten Situationen, so oft zur Untertreibung?
Gute Frage.
Weil die ungeschminkte Wahrheit oft viel zu bedrohlich ist, um sie direkt auszusprechen.
Ah, verstehe. Wenn wir die Dinge sprachlich kleiner machen, fühlen sie sich irgendwie handhabbarer an.
Exakt. Es ist ein Bewältigungsmechanismus für kognitive Dissonanz. Du kannst nicht gleichzeitig denken, ich schmeiße eine lockere, spaßige Gartenparty.
Und ich manövriere gerade durch ein lebensgefährliches soziales Minenfeld.
Richtig, das schließt sich gegenseitig aus. Wenn Winkler am Ende schreiben würde, denn sonst gibt es ungewollte Kränkungen und deine gesellschaftliche Existenz ist ruiniert, dann würde das die Illusion komplett zerstören.
Das wäre zu viel Realität für eine Party.
Durch dieses fast schon komische Understatement, und das wäre doch nicht so gut, spielen wir die Gefahr sprachlich herunter, um überhaupt noch handlungsfähig zu bleiben.
Wir lügen uns also quasi selbst in die Tasche, damit wir überhaupt noch den Mut aufbringen, Feste zu feiern.
Richtig. Es ist die soziale Maske, die wir uns aufsetzen. Wir tun nach außen hin so, als wäre ein zerrüttetes Verhältnis zur eigenen Familie oder ein lebenslanger Streit mit den Nachbarn nur nicht so gut.
Wir geben dem Horror einen harmlosen Namen.
Wir verniedlichen ihn. Und ironischerweise unterstreicht genau diese Verniedlichung am Ende des Textes, wie gewaltig die Angst vor der Ächtung in Wahrheit ist. Wer die Gefahr derart drastisch herunterspielen muss,
hat offensichtlich panische Angst vor ihr.
Ganz genau.
Das wirft für mich noch ein ganz anderes Licht auf die äußere Form dieses Textes. Wenn man sich nämlich das Reimschema mal anschaut, fallen, knallen, essen, vergessen, sollte, ungewollte, Blut, gut, paarweise Reime.
A, A, B, B, ganz klassisch.
Ja, das plätschert so richtig schön vorhersehbar und rhythmisch dahin. Es liest sich fast so einfach wie ein Kinderlied. Ist das also auch Teil dieses Bewältigungsmechanismus?
Absolut. Die Form verschleiert hier den wahren Inhalt, anstatt ihn offen zu legen. Die strikten, einfachen Paarreime wirken wie ein sprachliches Betäubungsmittel.
Sie lullen dich als Leser ein.
Sie suggerieren Ordnung und Vorhersehbarkeit. Und das ist es, was mich an deiner anfänglichen Analogie so fasziniert hat.
Mit dem Geschenk und dem Uhrwerk.
Ja. Die einfachen Reime und die banale Sprache am Ende, das ist das glänzende bunte Papier, das ist die perfekte Schleife. Sie gaukeln dir eine harmlose Banalität vor.
Aber unter dieser Oberfläche,
versteckt in der normativen Forderung, niemanden zu vergessen, arbeitet pausenlos diese komplexe metallische Maschinerie unserer Gruppendynamik. Der Text zwingt uns, in diesen Mechanismus hineinzuschauen.
Wahnsinn. Er zeigt uns also, dass unsere hochgelobte Spontanität letztendlich immer auf dem Altar der sozialen Sicherheit geopfert wird?
Sozusagen, ja. Der Gastgeber verbringt Stunden damit, an diesen Zahnrädern zu drehen, Namen abzuwägen und diplomatische Balanceakte zu vollführen, nur damit das Uhrwerk nicht stehen bleibt.
Und wenn doch mal ein Name auf der Liste fehlt, blockiert ein Zahnrad, es gibt dieses metaphorische böse Blut und uns fliegt das ganze Konstrukt um die Ohren.
Genau das ist die Gefahr.
Also, was bedeutet das alles? Das ist eine wirklich intensive Erkenntnis für uns heute. Wir sind gestartet mit der Idee einer lockeren Feier, mit purem Hedonismus und stehen nun vor der Erkenntnis, dass jede Einladung eigentlich ein rudimentäres Überlebensinstrument ist, um unseren Status in der Herde zu sichern.
Es fängt die ewige Dualität jeder menschlichen Zusammenkunft perfekt ein. Du hast auf der einen Seite das tiefe Bedürfnis nach persönlichem Genuss, nach Freiheit und dem Feiern des Moments.
Das Surfen der Welle.
Richtig. Und auf der anderen Seite steht die unausweichliche, drückende Verantwortung gegenüber dem Kollektiv. Du kannst als soziales Wesen nie einfach nur für dich allein feiern, solange du Teil einer Gemeinschaft bist.
Stimmt.
Du musst in jeder Sekunde das Netz der Beziehungen, das dich trägt, managen und beschützen. Und das erfordert eben Arbeit, keine Spontanität.
Das lässt einen wirklich darüber nachdenken, wie frei wir in unseren alltäglichen Entscheidungen überhaupt sind. Wir wollen alle diese unbeschwerten Surfer auf der perfekten Welle sein, aber in Wirklichkeit tragen wir alle so eine unsichtbare Checkliste mit uns herum.
Und wir verwenden enorm viel Energie darauf, so zu tun, als gäbe es diese Checkliste nicht. Das ist die vielleicht anstrengendste Arbeit von allen.
Das hast du absolut recht. Und genau dazu habe ich noch einen Gedanken für dich, lieber Zuhörer. Denk einmal ganz konkret an das nächste Mal, wenn du in deinem eigenen Leben aus einem Impuls heraus etwas feiern möchtest. Vielleicht hast du ein tolles Projekt abgeschlossen oder die Sonne scheint an einem Freitagabend einfach genau im richtigen Winkel und du denkst dir, komm, wir machen spontan eine Flasche auf und laden ein paar Leute ein.
Der klassische Moment.
Wird dich genau in dem Moment, in dem du eigentlich die Welle surfen willst, der Gedanke an das unsichtbare Protokoll einholen? Die Frage, wen du alles einladen musst, um ungewollte Kränkungen zu vermeiden.
Eine sehr gute Frage.
Und die eigentlich entscheidende Frage, die du für dich selbst beantworten musst. Steht uns diese tief eingepflanzte evolutionäre Angst vor dem sozialen Ausschluss vielleicht endgültig im Weg, um die Feste des Lebens wirklich jemals so feiern zu können, wie sie fallen?